Als Predigtext ein Stück aus dem Timotheusbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 3 bis 15. Paulus schreibt dort an seinen Mitarbeiter Timotheus: Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Makedonien zog, damit du einigen gebietest, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf Fabeln, oder hier steht eigentlich Mythen, und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt, haben sich unnützem Geschwätz zugewandt, wollen das Gesetz lehren und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen, Sündern, Unheiligen, den Ruchlosen, Vater- und Muttermördern, Totschlägern, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenhändlern, Lügnern, Meineidigen und was noch der heilsamen Lehre entgegensteht. Entsprechend dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber umso reicher die Gnade unseres Herrn geworden, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist ganz gewiss wahr, ein Wort des Glaubens wert. Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir konnten uns in der letzten Woche auf Usedom wunderbar treiben lassen. War richtig schön, Urlaub halt. Und wenn man da so merkt, an einem Tag zum Beispiel, die Enkel sind nicht gut drauf, haben zu wenig geschlafen, dann macht man einfach mal nichts, bleibt man zu Hause, wartet ab, was der Tag noch bringt. Und wenn es dann am Nachmittag doch ganz gut geht, dann sagt man, ach, wir fahren noch mal für 2 Stunden an den Strand. Ähnlich war das auch in anderen Urlauben. In Urlaubswanderungen, zum Beispiel in Kroatien, Krügers erinnern sich daran. Man läuft einfach mal los und da lässt man sich vom Weg überraschen. Oder man fährt mit dem Auto einfach mal in der Gegend und hält hier und da an. Da haben wir einige schöne Erinnerungen an Orte, die wir so entdeckt haben, oder Erlebnisse, die man da an solchen Tagen ungeplant hat. Das sind die Erholungshighlights. Aber das ist halt Urlaub, nicht? Zweckfreie Zeit. Man muss da kein Ziel verfolgen. Anders, ganz anders fühlt es sich an, wenn man ein Ziel hat, wenn man irgendwo hin will und wenn man dann auf einen Abweg gerät, auf einmal irgendwo in der schönen Natur steht. Das will man lieber vermeiden. Dann kann die Strecke noch so schön sein, es macht einen ganz irre. Oder wenn man sich zum Beispiel vorgenommen hat, was man am Tag so alles schaffen will und dann ständig abgelenkt wird, dann ist das weniger erholsam. Solche Ablenkungen raubt uns am Ende nämlich den Erfolg. Und darum geht es Paulus auch, um Ablenkungen, die uns berauben. Davon spricht er im 1. Timotheusbrief. Da geht es um Dinge, die uns davon abhalten, zielorientiert zu leben und die uns dadurch bestehlen. Und deswegen ist Paulus so sehr scharf und sagt zu Timotheus, er solle einigen Leuten gebieten, das ist ja richtig autoritär, nicht? Gebieten, nicht anders zu lehren. Fremde Lehrer, falsche Einflüsse in der Gemeinde. Wir hatten dieses Thema schon öfters. Es durchzieht das ganze Neue Testament. Man stößt überall darauf. Und wir sehen daran, wie wichtig das auch damals schon war. Paulus schärfte das den Ältesten von Ephesus ein. Haben wir gehört, Abschiedsrede an die Ältesten in Ephesus. Genau das Thema. Oder Lest die drei Johannesbriefe. Es geht um dieses Thema. Es nimmt einen großen Raum ein in allen drei Briefen. Paulus hat in seiner Zeit schon ganz genau die Gefährdung der Gemeinde gesehen durch das Abweichen von der gesunden Lehre. Und er wusste auch, dass es ein Kampf sein würde, ein Kampf, das ist ja nichts Angenehmes. Das ist etwas, wozu man sich auch innerlich überwinden muss, nicht? Was Kraft kostet, was mühselig ist, unerfreulich. Aber er sagt es am Ende dieses ersten Timotheusbriefes noch einmal ganz eindringlich: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben. Sowohl Jesus als auch die Apostel sagten zunehmende Verwirrungen und Irrlehren für die Endzeit voraus. Und deswegen ist das ein Thema, das die ganze Kirchengeschichte durchzieht, ist immer gegenwärtig in allen Epochen und es betrifft uns auch heute. Aber worum geht es da eigentlich im Kern? Worum geht es Paulus? Was gilt es festzuhalten und nicht davon abzuweichen? Er schreibt: Die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Die Hauptsumme. Also eine Summe ist ja das, was unterm Strich dann rauskommt. Aus der Verkündigung des Evangeliums, dieser heilsamen Lehre, muss im Ergebnis die Liebe fließen, die in Gottes Liebe ihren Ursprung hat. Und diese Liebe ringt dann sogar um ihre Feinde. Diese Liebe empfindet auch Schmerz über die Verlorenen. Und diese Liebe ist auch nicht bereit, Falsches zu dulden. Und zwar deswegen, weil es die Menschen zerstört. Die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe. Paulus selbst war dieser Liebe Gottes begegnet. Sie hatte ihn total verändert. Und deswegen erinnert er gerade hier an dieser Stelle des Briefes daran, wo er so deutliche Worte gegen falsche Lehren und Sünder findet. Das ist ja ein richtiger Katalog, eine Liste, die er da auflistet an Falschheiten. Und da sagt er: Ich aber selber war früher ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler. Also Frevel ist alles, was eigentlich gegen das Gebot Gottes verstößt, ne? Frevel. Denkt man gar nicht, Paulus war doch ein Pharisäer, der sich bemüht hat, alles genau einzuhalten, nicht nach außen. Aber im Kern war das alles so faul. Und dann nimmt er diese starken Begriffe: ein Lästerer, weil er die Gemeinde Gottes verfolgte, weil er Jesus, den Gott gesandt hat, als Messias, als einen falschen Propheten ansah, lästert er Gottes Barmherzigkeit, die in diesem Christus Gestalt gewonnen hat. Ein Verfolger und ein Frevler, also jemand, der frevelt an den Geboten Gottes. Und schreibt dann: Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber umso reicher die Gnade unseres Herrn geworden, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr, man könnte auch sagen 100% wahr, sagt Paulus, das ist 100% wahr. Das ist ein Wort wert, dass man es glaubt, dass Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen. Paulus war der Liebe Gottes begegnet, die nicht sentimental ist, ist keine sentimentale Liebe, wie wir davon immer schwafeln heute. Muss immer alles Liebe sein und dann soll alles erlaubt, alles möglich sein, auch wenn es noch so negative Konsequenzen hat. Darf keine Kritik mehr geübt werden. Das hat doch mit Liebe nichts zu tun, nicht? Sondern das ist ja im Grunde genommen die äußerste Gleichgültigkeit, wenn Eltern ihre Kinder alles machen lassen, obwohl sie schon sehen, in welche Katastrophen das führen wird. Nein, da lassen wir uns nicht an der Nase herumführen. Diese Liebe Gottes ist nicht sentimental, sondern ernst. Es ist eine ernste Liebe, die für die Sünden blutete, die Sühnung erwirkt hat, auch für einen Paulus, der das alles zunächst mal mit Füßen getreten hat. Diese Liebe Gottes schuf in Paulus das reine Herz, das gute Gewissen, was er auf dem Weg des Gesetzes nie erreichen konnte, wenn er sich noch so sehr anstrengte. Paulus hatte das erlebt, dass die Liebe Gottes darauf ausgerichtet ist, Sünder selig zu machen. Sünder, die das Gesetz schuldig spricht. Und zwar zu Recht. Paulus sagt ja hier, das Gesetz Gottes ist gut, wenn es jemand recht gebraucht. Nicht? Wem ist es gegeben? Den Sündern ist es gegeben. Es ist von Gott gegeben, um alles aufzudecken und dann anzuklagen, was gegen Gott gerichtet ist. Und da macht Paulus hier diese Liste auf der Sünden und Laster. Aber diese Liste, die macht er hier nicht deswegen auf, um Menschen anzuklagen oder auf sie herabzuschauen, um an den Pranger zu stellen. Das ist überhaupt gar nicht der Sinn dieser Lasterliste, die Paulus hier aufstellt, sondern oder dass man sich in einer frömmelnden Selbstüberschätzung da in negativer Weise distanziert und sagt, so sind wir ja nicht, nicht? Wie das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, nicht? Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin, so schlimm, so schlecht wie die anderen. Die Liste hat einen ganz anderen Zweck, einen dreifachen Zweck. Erstens zeigt sie einfach ganz schlicht und sachlich, welche Haltungen und Taten Gottes Gesetz verdammt. Die Liste ist auch nicht vollständig, nicht in anderen Briefen werden noch andere Dinge genannt. Es sind alles Dinge, die dem Wesen Gottes widersprechen und durch die das menschliche Herz und eigentlich auch die ganze Welt sich immer weiter und tiefer in Gottes Ferne und letztlich in die Verdammnis hinein verstrickt. Das sind Dinge, die Gott hasst. Und zwar auch dann, wenn sie sich für den Sünder gut anfühlen. Das ist nämlich das Problem unserer Zeit, nicht? Man ist gerne bereit zu sagen, ja, Gottes Wort ist so eine Richtschnur. Und dann denkt man an all die Dinge, die wir einsehen. Und sagen, ja, ist ja auch gut, dass das in der Bibel steht, denn du sollst nicht stehlen. Ja, seht ihr, aber in Gottes Gesetz stehen noch ganz viele andere Dinge, die wir vielleicht nicht einsehen. Und wo sich das anders anfühlt. Und dann sagen die Menschen, ja, wenn sich das für mich aber richtig und gut anfühlt, dann kann ja jetzt nicht Gott das verdammen. Ja, tut er aber. Also zum Beispiel ist mein Eid vielleicht für manche Menschen irgendwie der Weisheit letzter Schluss, sagt, ja, war jetzt nötig, ging nicht anders, die Notlüge oder so. Ne? Oder der Ausbruch aus Lebensumständen, die man gerade nicht schön findet. Unzucht, jede Form sexueller Verhältnisse außerhalb der von Gott gegebenen und gesegneten Ehe ist hier gemeint. Es spielt keine Rolle, wie sich das anfühlt, sondern es spielt eine Rolle, was Gott gesagt hat. Und weil der Sünder in seinen Sünden leider sich oft wohlfühlt und sie daher gar nicht als Sünde erkennt, deswegen sagt Gott in seinem Wort, was aber in seinen Augen falsch ist und was Verdammnis über den Menschen bringt. Verderben. Das ist der eine Grund. Also diese Liste zeigt, welche Haltungen und Taten Gottes Gesetz verdammt. Sie zeigen dem Menschen seine Situation. Zweitens hat sie aber den Zweck, aufzuzeigen, aus welcher Schuld und Verdammnis die Liebe Gottes durch das Evangelium herausrettet. Das sind ja gravierende Dinge, die hier geschrieben sind. Vater, Muttermörder oder Menschenhändler. Oh, da hat aber Paulus aber auch hier in ein Wespennest gestochen in der römischen Gesellschaft. Das war eine Sklavenhaltergesellschaft. Und da schreibt er, Menschenhändler stehen unter dem Gerichtsurteil Gottes. Also das ist schon starker Tobak, den er hier bringt, nicht? Aber das sind ja auch, wenn wir das mal recht betrachten, gravierende Dinge. Menschenraub und dann einen Menschen wegstehlen und verkaufen auf dem Markt wie Vieh. Und dann, das sind schreckliche Dinge. Und trotzdem rettet Gottes Gnade und Barmherzigkeit aus solcher Gottferne und Verlorenheit. Wenn Menschen so tief gesunken sind, das Lied Amazing Grace, wissen ja vielleicht viele von euch, von einem ehemaligen Sklavenhändler geschrieben, ne? John Newton. Dem Alkoholismus verfallen und seither die Sünde, die sein Leben, die ihm offenbar wird durch Gottes Wort und die auch in seinem Gewissen sicherlich immer angezeigt wurde, verdammt ihn ja zutiefst. Er hat Menschenleben auf dem Gewissen, viele, Hunderte. Gottes Gnade rettet, auch einen Paulus. Paulus schreibt im Kolosserbrief, in diesen Dingen, in dem allen haben, habt auch ihr einst euer Leben geführt. Diese Liste ist nicht dafür da, damit die Gemeinde sich in negativer Weise frömmelnd abgrenzt von den anderen, die ja schlecht sind, sondern dass sie sich erinnert und vor Augen gestellt bekommt, wie groß Gottes Barmherzigkeit ist, die rettet. Im Epheserbrief bezieht Paulus sich selber mit ein und sagt, Gott hat auch uns, die wir tot waren in unseren Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und das heißt, diese Liste steht da, damit deutlich wird, Paulus hat Hoffnung. Das Gesetz Gottes ist gegeben, damit sie die Schuld aufdeckt. Damit es die Schuld aufdeckt. Aber das Gesetz Gottes hat nicht die Kraft, irgendetwas zu verändern. Es zeigt uns keinen Weg, wie wir klarkommen. Die Liebe Gottes fließt aber jetzt zu denen, die sich erkennen als das, was sie sind und Gottes Barmherzigkeit suchen. Und da schreibt Paulus, ihm sei dieses Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes anvertraut. Das ist eine interessante Formulierung, nicht? Der selige Gott, ja, wir wollen doch selig werden. Nicht? Und Gott ist doch selig, oder? Ist Gott selig in sich selbst? Ja, sicher, vollkommene Harmonie ist in Gott. Friede. Aber jetzt bekommen alle, die durch Jesus Christus zu ihm kommen, Anteil daran. Sie dürfen Gottes Herrlichkeit erleben. Sie finden Seligkeit schon hier, jetzt, nicht erst irgendwann, wenn sie gestorben sind im Himmel, sondern Jesus sagt, wer zu mir kommt, den wird nicht dürsten. Na, wir haben es in dieser Geschichte gehört, nicht? Ich werde Wasser, lebendiges Wasser geben, was in euch zu einer Quelle wird. Oder Jesus sagt seinen Jüngern, meinen Frieden gebe ich euch. Das heißt, alles, was Menschen im Leben wirklich suchen, und sie suchen letztlich immer Glückseligkeit, die Menschen. Das finden wir in Jesus und haben Anteil an der Herrlichkeit des seligen Gottes. Und es heißt vielleicht auch, dass Gott auch Seligkeit darüber, vielleicht kann man sagen, empfindet, wenn Menschen sich retten lassen. Denn es heißt, es wird Freude sein im Himmel, nicht? Über jeden einzelnen Sünder, der umkehrt und Buße tut. Dieses herrliche Evangelium war Paulus anvertraut und er hat es richtig ausgerichtet. Und ich frage mal in die Runde, ist es uns eigentlich nicht auch anvertraut? Und richten wir es aus? Das muss ja die Hauptsumme der Unterweisung auch heute noch sein, dass wir lernen, das Evangelium auszubreiten und es denen zu sagen, die es noch nicht wissen, die noch unselig sind. Seht ihr, und je weniger die Gemeinde das aber tut und darin ihre Beschäftigung findet, auch zum Beispiel die Zweifelnden aufzurichten, die Schwachen im Glauben zu stärken, die in Not sind zu unterstützen, umso mehr wird sie sich in anderen Dingen verlieren. Und das ist das, wovon Paulus hier spricht. Er nennt an dieser Stelle beispielhaft die endlose Beschäftigung mit Geschlechtsregistern zum Beispiel und Fabeln oder Mythen. Am Ende des Briefes spricht er ganz allgemein von unnützem Geschwätz, das der vernünftigen Lehre entgegensteht und nichts ausrichtet. Wisst ihr, wie die Christenheit voll davon ist? Was kann man im Internet alles finden? Welche Fragen da erörtert werden? Ja, das ist was, um zu Hause zu sitzen am Tisch und sich den Kopf zu zergrübeln über ungelegte Eier und Dinge, die völlig irrelevant sind. Aber damit beschäftigt sich die Gemeinde Jesu in unserer Welt. Nicht damit rauszugehen und zu fragen, wie können wir das Evangelium den Verlorenen sagen. Natürlich kann man hier und da aus den Geschlechtsregistern des Alten Testamentes mal wertvolle Hinweise gewinnen, geistliche Wahrheiten untermauern, das mag schon sein. Aber wo das nicht geschieht, da ist es letztlich sinnlos, weil es nämlich fruchtlos bleibt. Und ich finde, dass Martin Luther das sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Er sagt, wenn wir im Alten Testament in all diesen Dingen herumforschen, dann ist das nützlich, wenn es Christus und das Evangelium vorantreibt. Und wo das nicht geschieht, da ist es nutzlos. Wenn es daran vorbeigeht, dann führt es sogar letztlich in die Irre. Und das wusste Paulus als ein studierter Rabbiner nur allzu genau, wie viele fruchtlose Überlegungen über das Alte Testament man zu so vielen spitzfindigen Fragen anstellen kann. Und deswegen schreibt er in Kapitel 6 am Ende des Briefes, wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben entspricht, so und jetzt kommt es, was nämlich die Ursache ist, der ist aufgeblasen und hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Ich habe aber was Interessantes entdeckt und ist es nicht so? Und dann wird da herumgerührt und hier. Und wohin führt das am Ende? Paulus schreibt daraus folgend: Neid, Hader, das heißt Entzweiung in der Gemeinde letztlich, ne? Lästerung und Schulgezänk von Leuten, die zerrüttete Sinne haben und die der Wahrheit beraubt sind. Wisst ihr, und am Anfang erkennt man das manchmal noch nicht, wo die Dinge hinführen. Manchmal muss das Jahre gären. Aber meistens in der Kirchengeschichte hat es immer mit irgend so einem Punkt angefangen, wo man auf einem Gebiet dann Spezialwissen aneignet entfernt sich immer weiter von dem, was die Gemeinde Jesu im Allgemeinen eigentlich weiß. Man ist ja so tief eingedrungen in die göttlichen Dinge, die anderen ja nicht. Des Weiteren gehören dazu auch Mythen. Das ist das Wort, was hier eigentlich steht. Und da will ich noch mal was zu sagen. Diese Mythen waren in der antiken Welt. Es gab mythologische Geschichten immer in der Welt. Wisst ihr, warum Gott Abraham berufen hat? Weil die Welt voller Mythen war. Mythologische Erzählungen vom Anfang der Welt, von der Erschaffung des Menschen, von den Göttern, von den Göttinnen. Weltdeutungen. Fremder Kulturen und falscher Religionen. Und schon immer reizte es Menschen, darin nach Wahrheiten zu suchen, neue Erkenntnisse zu finden und sogar, und das ist nämlich das Gravierende, sogar von diesen Mythen aus Licht hineinbringen zu wollen in die Texte der Bibel. Wisst ihr, wo das endet? In der Irrlehre endet das. Gottes Wort und Offenbarung ist Abraham in einer götzendienerischen Welt gegeben, weil er sagt, mit euch fange ich etwas Neues an. Mit dir richte ich einen Bund auf, um mit dir und an deinen Nachkommen zu zeigen, wer ich bin, der lebendige Gott. Inmitten einer Welt, die voller Götzendienst und Abwegen ist, voller gräulicher Kulte. Es ist ein falscher Weg, der dem Glauben nicht gemäß ist und immer in die Irre führt. Ich möchte so sagen, wir müssen die Mythen und Religionen, die in der Welt sind, vom Licht der Bibel, der Offenbarung Gottes her beurteilen und nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Sonst haben wir uns schon auf einen sehr schwierigen Weg gemacht. Es wundert mich aber nicht, dass heute die Beschäftigung mit mythologischen Erzählungen und den angeblichen geheimen Wissen antiker Kulte wieder ganz hoch in Blüte steht. War übrigens auch im Nationalsozialismus der Punkt. Das war ja nicht areligiös. Die Nazis waren keine Atheisten. Und ich glaube auch nicht, dass das nur ein Trick war, wenn Luther von der Vorsehung, Luther sage ich schon um Gottes Willen, wenn Hitler von der Vorsehung gesprochen hat. Das war nicht nur ein Trick, davon war er beseelt. Man weiß ja, kennt ja seinen Bücherschrank, was er alles gelesen hat. Ne? Lauter Mythologie der alten Germanen und ihres geheimen Wissens, Ariosophie, das begeisterte die Menschen. Und es kommt alles wieder. Es kommt alles wieder in anderem Gewand. Das Internet quillt über davon. Weitere Darlegungen dazu passen jetzt nicht in die Predigt, da müsste man eine Bibelstunde zu machen. Ich will nur festhalten, alles, was nicht bei der einfachen Lehre des Evangeliums bleibt, nämlich, dass Gottes Gesetz uns die Sünden aufzeigt und dass wir Sünder nur durch Jesus erlöst und geheiligt werden, sodass wir durch ihn dann geistliche Frucht bringen. Alles, was davon abweicht und noch andere Erkenntnisse hinzufügt, bringt uns nur am Ende auf Abwege und verwickelt uns in nutzlose und fruchtlose Dinge. Und Selbstbestrebungen, die ganz fromm und gottesfürchtig wirken, zum Beispiel die Wiederaufrichtung all der im Gesetz gebotenen Regeln und Bräuche, zum Beispiel die Speisegebote, die Feiertagsregelungen und so weiter, nützen uns geistlich gar nichts. Paulus sagt es ganz klar, sie befriedigen nur das Fleisch. Kolosserbrief, könnt ihr nachlesen, Kolosser 2, den ganzen Abschnitt 16 bis 23 setzt Paulus sich auseinander mit den Leuten, die aus dem Judentum kommen und sagen, es ist alles wichtig, müssen wir alles auch beachten. Und im Hebräerbrief am Ende steht, von Speisegeboten, die sie beachten, haben keinen Nutzen, die das tun. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die nicht berechtigt sind, die noch in der Stiftshütte dienen, also noch ganz im alten testamentarischen Gesetz stehen. Ja. Ich komme zurück zum Anfang, will die Predigt abschließen. Wenn wir zum Beispiel auf einer Wanderung sind und schnell ein Ziel erreichen wollen, dann müssen wir uns von den Abwegen und Ablenkungen hüten. Aber es nützt bei einer Wanderung nichts, wenn wir die Karte aufschlagen und alle Nebenwege und kleinsten Dinge, die da eingezeichnet sind, studieren und darüber Überlegungen anstellen, was ist das mit diesem Weg und wie ist der Weg beschaffen und wo führt der vielleicht hin? Nein, sondern wir müssen einfach nur darauf schauen, wo ist denn der richtige Weg, der jetzt schnell zum Ziel führt und bleibe ich wirklich da drauf? Das ist das Einzige, darauf müssen wir ausgerichtet sein. Uns ist ein sehr kostbares Evangelium anvertraut, das uns den Weg weist zur Gottseligkeit und auch den Menschen um uns herum, die eben nicht selig sind. Aber es ist heute so verbreitet, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder dem Evangelium so viele Weisheiten hinzuzufügen. Wege zur Selbsterkenntnis werden da beschritten. Obwohl doch Gottes Wort ganz genau, wenn wir das schlicht lesen, zeigt doch Gottes Wort uns genau auf unser Herz. Gott weiß doch, was in uns ist. Durch seinen Geist und sein Wort wird das doch alles aufgedeckt. Gott wird uns nichts vorenthalten. Er hat uns nichts vorenthalten in seinem Wort, was zu wissen nützlich und hilfreich ist. Und darum wollen wir zum Beispiel nächstes Jahr eine Evangelisation durchführen. Seht ihr, jetzt bin ich mal bei dem Punkt, den ich auch noch sagen will, womit sich der geistliche Rat beschäftigt. Wir machen im Februar eine Evangelisation, weil es der Auftrag ist, das ist das eine. Und weil wir uns davon nicht abbringen lassen wollen. Weil das fruchtbar ist, das ist geboten. Den Menschen das zu sagen. Und es wird der Gemeinde sehr gut tun, sich darauf vorzubereiten und sich dabei mit den wirklich wichtigen Fragen zu beschäftigen, nicht mit den interessanten Fragen, die die Neugierde zufriedenstellen, die uns kitzeln, sondern mit den Basics-Fragen. Was haben wir den Menschen mitzuteilen? Was sagt die Bibel über den Zustand des Menschen? Wie können wir das Evangelium präzise sagen? Wie können wir zum Beispiel in Gesprächen mit Menschen, die uns immer wieder auf Abwege führen und immer wieder auf andere Gleise geraten, wie können wir da in solchen Gesprächen wieder zurückkommen zu dem eigentlichen Punkt, dass wir uns nicht an der Nase herumführen lassen? Es sind ja immer dieselben Fragen, die uns gestellt werden und dieselben Argumente. Ist ja alles nichts Neues. Aber wir müssen uns damit beschäftigen. Und wem von Gott eine Gabe gegeben ist in diesem Bereich, der soll diese Gabe fördern, anwenden, ausbauen. Und wem eine andere Gabe gegeben ist, der soll sie nutzen. Sind wir anhaltend zum Beispiel im Gebet für unsere Region? Paulus war so viel im Gebet an die Apostel. Wo steht die Gemeinde? Wo sind die Beter? Es gibt Beter, die besonders begabt sind darin. Nutzen die Gabe, einsetzen, weil das fruchtbar ist. Haben wir die Vielfalt der Gaben des Heiligen Geistes in unserer Mitte schon entdeckt? Haben wir die gefördert? Wo sind die Menschen, die eine seelsorgerliche Begabung haben? Die merken zum Beispiel, immer werde ich von Leuten mit ihren Problemen beschäftigt. Die erzählen mir all ihre Probleme. Wie kommt denn das? Also mir zum Beispiel erzählen selten Menschen ihre Probleme. Vielleicht bin ich da nicht besonders ausgerüstet in diesem Bereich. Aber es gibt Menschen in der Gemeinde. Dann muss diese Gabe gesehen werden. Vielleicht auch als Gemeindeleitung haben wir viel zu wenig uns zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, wo sind denn die Gaben und wer segnen wir die Menschen? Dann sagen, du bist von Gott begabt mit einer Gabe. Paulus sagt im Timotheusbrief, erwecke die Gabe, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Paulus hat diesen jungen Mann gesehen, ihm die Hände aufgelegt und ihn ans Werk geschickt. Da war Timotheus ja noch nicht fertig, war ja ein Anfänger, nicht? Aber Paulus vertraut ihm das an, haben wir als Gemeinde viel zu wenig getan. Das sind die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen, nicht spitzfindige Fragen, wie alles genau zusammenhängt und wie die prophetischen Texte zu verstehen sind und wie das Ende der Welt sein wird. Und das werden wir schon sehen, wenn es dann da ist. Bis dahin müssen wir die Leute erreichen, die es noch nicht wissen. Lass uns das tun, Gott gebe uns seine Gnade dazu. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.